entteufelter Nu. Ehe ich überhaupt dazu komme, der Frage nachzugehen, ob in entteufelter tatsächlich ein Teufel steckt, führt mich der Klang dieses Eröffnungsverses zu einem anderen Gedicht von Paul Celan, das beginnt »In der ewigen Teufe«. Teufe, das ist die Tiefe des Bergmanns. Die ewige Teufe bezeichnet im Bergrecht einen imaginären Ort, nämlich den gedachten Erdmittelpunkt. Bis dort hinunter darf in den Berg gehen, wer ein Stück mit der Erlaubnis erworben hat, wer ein Stück Land mit der Erlaubnis erworben hat, Bodenschätze zu fördern. Entteufelter Nu, in der ewigen Teufe. Und weiter führt mich der Klang, wieder als hörte ich ein Echo, als verfolgte ich das Zwiegespräch zwischen zwei Gedichten, zum Gesang von der Bronchoskopie, einem der letzten Zyklen von Thomas Kling. Dort findet sich, unter dem in eckige Klammern gesetzten Titel »Flur, Diagnose«, ein Abschnitt, an dem zunächst ins Auge fällt, dass er in Anführungszeichen steht. Damit soll, meine ich, allerdings weniger ein Zitat markiert werden. Eher lese ich die Anführung als Hinweis darauf, dass hier eine andere, eine zweite Stimme spricht, die zur Stimme des restlichen Zyklusteile hinzutritt. Flur, Diagnose. Huhu, Teufe du, schleuß dich zu. So viel Flimmerhaare, so viel Flimmerjahre, so von oben, so von unten, alle Zeit und alle Stunden, hart gebunden, festgebunden. Schleuß dich zu, Teufe du. Der Nu und sein Echo. Hu, hu. Womöglich handelt es sich bei Flurdiagnose um die Kollationierung mehrerer Bannsprüche. Es sind ja auffallend viele solcher Zauberformeln überliefert, die Feinde festsetzen oder wilde Tiere bändigen sollen. Vom Lorscher Bienensegen bis zur Zauberformel zum Festmachen der Soldaten, die Eingang in des Knaben Wunderhorn gefunden hat. Wird bei Thomas Kling mit »Alle Zeit und alle Stunden«, »Hart gebunden, festgebunden«, ein Gegner außer Kraft gesetzt? Hart gebunden, festgebunden. Die Gewalten, ernüchtert, nähen den Lungenstich zu. Es zieht mich zu Stellen in Gedichten, wo ein Name jäh erscheint, oft zu unserem Erschrecken, habe ich eingangs gesagt. Nun bin ich den Namen gefolgt, von Böcklemünd über den Nu bis zur Teufe, die bei Thomas Kling angerufen wird. Ich erschrecke, denn beide Gedichte, Celans entteufelter Nu und Klings Flurdiagnose, sind, wie die biografischen Hintergründe zeigen, unter ähnlichen Bedingungen, aufgrund vergleichbarer Erfahrungen entstanden. Bei Thomas Kling zeigt es bereits der Zyklustitel »Gesang von der Bronchoskopie«, zeigen es weitere Gedichte in seinem letzten Band »Auswertung der Flugdaten« an. Fortdauernde Atembeschwerden, Fehldiagnosen, dann eine Kliniksituation, die entscheidende Untersuchung, der Patient ist währenddessen nicht bei Bewusstsein, schließlich die Diagnose. Man hat es mitnichten mit einer verschleppten Bronchitis zu tun. Die Lunge ist unwiderruflich angegriffen. Die Lunge des Dichters, sein Atem. Das Organ, mit dessen Hilfe er die Gedichte spricht, das seine Gedichte hervorbringt. Das Dichterorgan. Am 30. Januar 1967 versucht Paul Celan, sich das Leben zu nehmen. Mit dem Herz fügt er sich einen Schnitt in den linken Lungenflügel zu, das Herz nur knapp verfehlend. Zunächst versorgt man ihn in einer chirurgischen Klinik. Am 13. Februar wird er in die psychiatrische Universitätsklinik von Paris, Sainte-Anne, verlegt. 2 Wochen lang ist er dort in Behandlung. Dann schreibt er sein erstes Klinikgedicht, Entteufelter Nu. In den folgenden Monaten, bis zur endgültigen Entlassung Mitte Oktober, werden insgesamt 60 Gedichte zum Band Fadensonnen und 63 Gedichte zum Band Lichtzwang entstehen. Der Nu tritt auf, wo auch der Tod erscheint, der die unumkehrbare Verwandlung von einem Zustand in einen anderen bewirkt. Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Lied. In seinem Bergwerksbuch schildert Agricola auch die Gesänge der Heuer, die sogenannten Bergreihen. Dort heißt es, die Bergheuer, ich paraphrasiere nach der Übersetzung von Bech 1580, erschließen das innere Gebirge mit lieblichen Berggesängen, womit sie ihre harte, gefährliche Arbeit leichter machen. Wenn sie nun entweder aus den Schächten Wasser ziehen oder einen Gang heuen, wachen sie bei nächtlichen Lichtern, und so hilft ihnen das Singen von Bergreihen unter Tage gegen die Müdigkeit, gar den Schlaf anzukämpfen. Geschichten über und unter Tage, Begegnungen mit Geistern, mit magischen und göttlichen Kräften. Solche Bergreihen, die ja die längste Zeit mündlich tradiert und von Bergleuten auch in die Welt hinausgetragen worden sind, schließen häufig, wie in der Volksdichtung generell verbreitet, mit einer Strophe, die den Sänger selbst zu erkennen gibt. Nicht in der ersten Person allerdings, sondern in Form eines Frage- und Antwortwechsels. Wer ist's, der uns den Reihen sang, worauf Zween Hauer zu Freiberg in der Stadt genannt und gelobt werden, oder wer ist, der uns dies Liedlein sang, von Neuem gesungen hat? Das hat getan ein Berggesell auf St. Annenberg in der Stadt. Vielleicht lässt sich der gesamte Zyklus Gesang von der Bronchoskopie als Bergreihen auffassen. Nur, dass hier der Sänger eben nicht in die Welt hinauszieht oder in den Berg steigt. Der Sänger ist sich selber zum Berg geworden, in den andere steigen, in dem andere einen Schacht graben. Und er kann, da man ihm in die Lunge, in die Teufe gräbt, nur unter größter Anstrengung davon singen. Hier singt jemand, der eigentlich keine Luft mehr zum Singen hat. Singt sich als Grube selber die Angst in der Grube vom Leib. Wo hinein ins Unvermutete das Licht sich verliert. Da erscheinen, den Teil Flurdiagnose einklammernd, Anführungszeichen, eine Beschwörung aus anderem Mund, aus fremder Lunge, mit fremdem Atem. Beistand von außen offenbar. Als träten der Atemnot und dem Tod und dem Nu zu trotzen, die Bergleute auf und riefen Huhu die Teufe an, beschwörten sie, schleuß dich zu. Für einmal haben sie mit ihren lieblichen Berggesängen nicht im Sinn, das innere Gebirge zu erschließen. Es soll verschlossen werden mit Gesang. Und die fremden Stimmen, der Chor von draußen singt an gegen den Schlaf, auch gegen den Ewigen, der auf dem Weg in die ewige Teufe allgegenwärtig ist. Schleuß dich zu, Teufe du. Die Teufe gehorcht. Probatum est. So übersteht der Sänger, übersteht der Berg das Einteufen in seine Lungen, worauf er, unter Ausnutzung seines gesamten Lungenrestvolumens, erneut zu singen beginnt. Am Ende des Gesangs von der Bronchoskopie dann, wer ist's, der uns den Reihen sang, tritt er leibhaftig in Erscheinung. Und zwar, wie es sich für einen Bergreihen gehört, in der dritten Person. So inhaliert uns der Dichter. Dies ist sein Name. Bei Kling, im vierten Teil von Arnika-Bläue, die nur schwer zu ertragende Feststellung, der harte Satz, sie täufen ein. Das Unfassbare und im selben Augenblick das Umschlagen der Hilflosigkeit in Staunen, ein Umschlagen auch zwischen erster und dritter Person. Jetzt ist es, jetzt werd ich, zum Schacht, zum Lungenschacht wird ich. Daneben der Entteufelte bei Celan, der Teufel nah. Und wie ins Klinggedicht hinübergerufen, tieferer Mitbruder Buchstab. Die Leichtschrift. Als klinge hier Agricola wieder, so machen sie mit ihren lieblichen und geschickten Berggesängen die harte und lange Arbeit erträglicher und leichter. Liest man die späten Gedichte Thomas Klings neben den Gedichten von Paul Celan, die im Umkreis seiner Lungenverletzung entstanden, gibt es immer wieder Grund zu erschrecken. Da ist, noch vor dem Selbstmordversuch, das ausgeschachtete Herz, sind die fleißigen Bodenschätze, findet sich später die Tagnacht voll schwirrender Lungen, heißt es, keines Atem wächst nach. Und als mögliche Überschrift für die dann unter dem Titel Lichtzwang gesammelten Gedichte erwägt Celan zwischenzeitlich mit fahniger Lunge. Umso erschreckender die Verwandtschaften, als Thomas Kling meines Wissens in dieser Arbeitsphase nicht im Zwiegespräch mit jenen Gedichten Paul Celans stand. Aber ich möchte noch einmal zu Böcklemünd, zum Namen, der mich in die Teufel geführt hat, zurück. Dass es sich bei Böcklemünd statt richtig Bocklemünd eher um einen Abschreib, einen Müdigkeitsfehler gehandelt hat, sehen wir, wenn wir auf jenen Rheinlandaufenthalt Paul Celans im September 1966 zurückkommen. In Köln-Bocklemünd, auf dem jüdischen Friedhof, besucht er das Grab eines 1964 tödlich verunglückten Jugendfreunds. Der am 10. September notierte, nicht weiter verfolgte Gedichtentwurf lautet: Eingetiefte Halmsprache. Der Grabstein steht Kopf, hier ruht eine Unruh. Der Moorsoldat von Masada pocht auf sein plattgeschriebenes Recht. Tatsächlich scheint also im entteufelten Nu des einen Gedichts etwas von der Teufel zu stecken, wenn die Gedichtnotiz mit dem Wort Eingetiefte beginnt. Die Erinnerung an den toten Freund, an den Grabstein, die Schrift darauf kehrt später wieder, als der Erinnernde eben dem Nu begegnet ist, dem Augenblick in der Nähe des Todes. Der Moorsoldat von Masada aber hat im Gedicht Entteufelter Nu keinen Platz. Dieser Name ist bereits länger auf Wanderschaft. Zunächst ist er am 14. Oktober 1965 aufgetaucht, also fast ein Jahr zuvor, in einer Fassung des Gedichts Sichtbar. Und am Ende wird er in Paul Celans berühmtes Gedicht Denk dir, geschrieben am 7. und 8. Juni 1967, aufgenommen. Dort ist vom Wachsein die Rede, von Händen, von Namen. Denk dir, das kam auf mich zu, namenwach, handwach, für immer. Dichten, das heißt den Atem lenken. Dichten ist Lungenarbeit. Ein Lungeneingriff geht ohne Frage an die blanke Existenz. Zusätzlich aber steht, während eine Lungenbehandlung vorgenommen wird, auch die dichterische Existenz auf dem Spiel, da sich der Atem nicht lenken lässt, da er von fremder Hand gesteuert wird. Eine Weile lautet so der Name nicht mehr Dichter, der zwischenzeitliche neue Name ist Zum Lungenschacht wird ich. Eine Weile, die unter der Narkose wie ein Nu erscheint. Vor dem Hintergrund dieses Nu sehen wir, erweist sich jeder denkbare Name als fragil. Ich habe Aurora, den dämmernden Morgen, angekündigt, und nun sind wir in zunehmende Dunkelheit hinabgestiegen. Aber Aurora ist stets Ankündigung, ist die Ankündigungsgeste schlechthin. Je nach Hintergrund lässt sich Aurora ebenso gut als Beschwörungsformel begreifen oder gegebenenfalls weniger aufmunternd als Euphemismus. Alte Sonne, sieben Planeten, Jupiter, Morgenstern, Morgenröte, Sonnenstrahl, Sonnenschein, Sonnenglanz, Sonnenwirbel. Namen von Grubenorten im sächsischen Raum. Das Namengeben war Pflicht. Fritz Bleil, der 1917 eine Sammlung von knapp 450 solcher Namen allein aus dem Silberbergbau in den Gebieten Freiberg, Schneeberg und Johanngeorgenstadt vorgelegt hat, führt Beispiele wie die obigen auf das innige Zusammenleben des Gebirgsvolkes mit der Natur zurück. Ich dagegen erkenne in einem Schacht namens Morgenröte vielmehr eine Beschwörung, eine Zauberformel. Denn die Arbeit unter Tage greift die Atemwege an. Man mag gegen diesen schleichenden Tod ansingen, wie man will. Mit jedem Atemzug gelangt bedrohlicher Staub in die Lungen. Jakob Böhme spricht in Aurora von der Tiefe über der Erden, und der Raum jenseits der Sterne ist ihm das Oberwasser der Natur. Das ist viel heller als das Wasser unter den Monden. Wenn nun die Sonne durch die Tiefe scheinet, so ist's gleich wie lichtblau. Bei Ossip Mandelstam, dem Hufeisenfinder, 1923 in einer Nach-Aurora-Zeit entstanden, heißt es: Die Luft ist dunkel wie das Wasser. Und die Luft ist ebenso dicht gemischt wie die Erde. Atmen aber lässt sich solch eine Luft kaum. Gedichte als Heilsversprechen? Nein. Ein erst aus dem Nachlass veröffentlichter Vierzeiler von Paul Celan, geschrieben am 2. September 1967, als er die Klinik zeitweilig wieder verlassen kann. Ein Teil aller Teile sein, in der größeren Zerstreuung, zerheiligt, zerweiligt, zernut. So inhaliert uns der Dichter. Dankeschön.